Manchmal kannst du ganz außergewöhnliche Dinge leisten. Manchmal triffst du die komischsten Personen in unterschiedlichen Zusammenhängen. Und manchmal hast du das Gefühl, du kriegst eine Aufgabe gestellt, die du immer und immer wieder durchlaufen musst und scheiterst permanent an der Umsetzung. Wo ist das alles möglich? Im Traum. Vielleicht kennst du auch solche Situationen, wo du im Traum gedacht hast, es wird Zeit, endlich aufzuwachen, weil diese Situation so absurd ist, dass es doch irgendwie vorbei sein muss, weil du dich immer irgendwie im Kreis drehst und es geht nicht vorwärts. Und dann wach zu liegen und zu denken, es war nur ein Traum, ein Glück. So ein Traum steht im Zentrum der heutigen Geschichte. Ein Traum, den der damalige König Nebukadnezar im alten Babylon hatte. Und damit sind wir haben es schon gehört, wieder beim alttestamentlichen Buch Daniel, bei diesem jungen Mann, der verschleppt wurde aus seiner jüdischen Heimat in eine fremde Umgebung und der eben überlegen musste, wie komme ich da zurecht mit meiner Identität und mit meinem Glauben. Und davon wollen wir eben lernen, wie kann das heute bei uns aussehen. Der Traum, um den es geht, der hat ein Thema. Es geht um die Frage, wer hat am Ende in dieser Welt das letzte Wort? Und wir wollen mit dieser Geschichte, mit dem, was Daniel dazu sagt, entdecken, wie kann so die richtige Perspektive uns auch in dieser auch aktuell verwirrenden Welt mit allen herausfordernden Umständen helfen, nicht zu resignieren, nicht den Mut zu verlieren, sondern mit der richtigen Perspektive im Hier und Heute zu leben. Und ich glaube, wir brauchen das in diesen Zeiten mehr, als wir vielleicht sonst manchmal gedacht haben. Ich lese den Einstieg in diese Geschichte aus Daniel Kapitel 2, die ersten Verse, Vers 1 bis 3. In seinem zweiten Regierungsjahr hatte König Nebukadnezar einen Traum, der ihm solche Sorgen machte, dass er nicht mehr schlafen konnte. Da ließ er seine Berater rufen. Alle Wahrsager, Geisterbeschwörer, Zauberer und Sterndeuter, damit sie ihm seinen Traum erklärten. Als sie sich vor dem König versammelt hatten, begann er: Ich habe etwas geträumt, das mir sehr zu schaffen macht. Nun möchte ich wissen, was es damit auf sich hat. Die Mächtigen und ihre Träume, das ist so der erste Gedanke. Der Traum dieses mächtigen Mannes Nebukadnezar hatte dann Einfluss, werden wir später noch sehen, auf das Leben von Daniel, auf das Leben all derer, die da auch mit Daniel verbunden waren. Und wir merken etwas davon, dass die Menschen, die Macht haben in dieser Welt, natürlich auch einen Einfluss auf unser Leben haben. Mächtige Männer oder ein altbekannter Mächtiger stand ja auch in der vergangenen Woche im Fokus der Weltöffentlichkeit und das wird sicherlich auch in den kommenden Wochen und Monaten in allen Verwicklungen noch so sein. Und damals war es eben auch dieser eine Traum des damalig mächtigsten Mann der Welt. Und so manche Träume, wenn wir die Geschichte angucken von mächtigen Menschen, haben ja wirklich viel Leid über die Welt gebracht und bringen das bis heute noch. Wenn ein Mächtiger vom Großreich träumt, vom neuen Menschen, von einer anderen Gesellschaft und alle müssen irgendwie mit Gewalt dahin gebracht werden, dann waren das immer Experimente mit verheerenden Folgen für viele Menschen. Und so hat dieser Traum eben auch das Potenzial gehabt, viele Menschen in Mitleidenschaft zu ziehen. Und gleichzeitig bedeutet der Traum selbst für diesen mächtigen Nebukadnezar, der alles im Griff hatte, vor dem alle Angst hatten, dieser Traum bedeutet für ihn Unsicherheit. Ich habe etwas geträumt, das mir sehr zu schaffen macht. Der Traum hat ihm solche Sorgen gemacht, dass er nicht mehr schlafen konnte. Was soll mir das sagen? In einem Kontext der damaligen Zeit, wo man sich vielleicht noch mal mehr Gedanken über Träume gemacht hat und das nicht einfach nur irgendwie psychologisch ausgedeutet hat, da verunsichert ihn das. Selbst der mächtigste Mann steht vor einem Rätsel und dann werden alle schlauen Männer geholt und die ganze Bandbreite wird ja hier auch aufgezählt. Wahrsager, Geisterbeschwörer, Zauberer, Sterndeuter, alles, was irgendwie Kompetenz haben könnte, um dazu etwas zu sagen, das wird herbeigeholt, wird da antreten lassen. Und so wird eben auch Daniel mit da reingezogen. Denn er hat ja diese Ausbildung am Hof des Königs durchlaufen und auch wenn er von sich wahrscheinlich nie gesagt hätte, dass er Geisterbeschwörer, Zauberer und so weiter, es gehörte er für den König eben doch in diese Kategorie, so eine Mischung aus Gebildeten und eben weisem Mann, Astrologe. Und wir leben heute jetzt auch noch in dieser Welt. Und es sind vielleicht gerade nicht so sehr die Träume der Mächtigen, die auf uns so einen Einfluss haben, manchmal vielleicht direkter, manchmal weniger direkt. Manchmal merken wir vielleicht, dass wir dieselben Träume wie manche mächtigen Menschen auch bei uns merken, den Traum nach mehr Einfluss oder den Traum nach was auch immer. Aber wir leben in dieser Welt, so wie Daniel. Und Daniel konnte sich damals auch nicht einfach raushalten. Der konnte nicht einfach sagen, das geht mich nichts an, das ist Sache des Königs. Und so gibt es eben auch für uns diese Situation, wo wir Farbe bekennen müssen, wo dann irgendwie klar ist, okay, jetzt müssen wir Stellung dazu beziehen, ob wir das wollen oder nicht. Hier kommt eben Daniel ins Spiel und wir schauen mal, wie diese Geschichte weitergeht. Also da steht eine ganze Gruppe von Menschen, da ist Daniel jetzt noch nicht dabei, aber die stehen vor dem König. Da antworteten die Sterndeuter auf Aramäisch: Lang lebe der König, erzähl uns deinen ergebenen Dienern den Traum, dann wollen wir ihn deuten. Aber der König entgegnete: Nein, erzählt ihr mir, was ich geträumt habe, und erklärt es mir. Wenn ihr das nicht könnt, lasse ich euch in Stücke hauen und eure Häuser in Schutt und Asche legen. Niemand bringt mich davon ab. Doch wenn ihr mir den Traum schildert und ihn deuten könnt, beschenke ich euch reich und lasse euch große Ehre zuteil werden. Beschreibt ihn mir also und erklärt ihn. Die Männer baten noch einmal: Der König möge ihn uns beschreiben, dann werden wir bestimmt sagen können, welche Botschaft er enthält. Da warf der König ihnen vor: Ihr wollt euch doch nur herausreden und Zeit gewinnen, weil ihr wisst, dass ich meine Drohung wahr mache. Wenn ihr mir nicht sagt, was ich geträumt habe, lasse ich euer Todesurteil vollstrecken. Ich durchschaue eure Pläne. Ihr wollt mir eine Traumdeutung vorsetzen, die nichts als Lug und Trug ist. So meint ihr, mich hinhalten zu können, bis mein Zorn sich gelegt hat. Doch ich bleibe dabei. Erzählt mir den Traum, denn so erkenne ich, dass ihr mir auch die Wahrheit sagt, wenn ihr ihn erklärt. Die Sterndeuter antworteten: Kein Mensch auf der ganzen Welt kann diesen Wunsch erfüllen. Noch nie hat ein König, und sei er noch so mächtig, so etwas von einem Wahrsager, Geisterbeschwörer oder Sterndeuter verlangt. Was du uns da zumutest, ist für Menschen unmöglich. Nur die Götter können dir, o König, deinen Traum offenbaren, doch sie wohnen nicht bei uns sterblichen Menschen. Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung. Voller Zorn ordnete er an, sämtliche königlichen Berater hinzurichten. Überall gab man den Befehl bekannt: Alle Gelehrten sollen getötet werden. Auch nach Daniel und seinen Freunden wurde gesucht. Als Daniel davon erfuhr, wandte er sich an Arioch, den Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, der schon die Hinrichtungen vorbereitete. Er überlegte jedes Wort genau und fragte höflich: Warum hat Nebukadnezar einen solch harten Befehl erteilt? Arioch erzählte ihm, wie es dazu gekommen war. Sofort ging Daniel zum König und bat ihn: Gib mir etwas Zeit, dann werde ich dir deinen Traum deuten. Zu Hause erzählte er alles seinen Freunden, Hanania, Mischael und Asaja. Bittet den Gott des Himmels um Gnade, sagte er zu ihnen. Fleht zu ihm, dass er mir anvertraut, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt. Sonst werden wir zusammen mit den anderen Beratern des Königs umgebracht. In der Nacht hatte Daniel eine Vision und erfuhr, was der Traum bedeutete. Da pries er den Gott des Himmels. Gelobt sei der Name Gottes, jetzt und in alle Ewigkeit. Gott allein gehören Macht und Weisheit. Er ist der Herr der Zeit und bestimmt, was wann geschieht. Er setzt Könige ab und überlässt anderen ihren Thron. Den Weisen schenkt er ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er enthüllt die unergründlichsten Geheimnisse und weiß, was im Dunkeln verborgen ist, denn er selbst ist vom Licht umgeben. Ja, ich lobe und preise dich, du Gott meiner Vorfahren, denn du hast mir Weisheit und Kraft geschenkt. Du hast unsere Gebete erhört und mir den Traum des Königs enthüllt. Nun ging Daniel zu Arioch, der vom König beauftragt worden war, die babylonischen Gelehrten hinzurichten. Daniel bat ihn: Lass die königlichen Berater nicht umbringen. Führ mich zu Nebukadnezar, denn ich kann ihm sagen, was er geträumt hat und was es bedeutet. Die Ratlosigkeit der Experten. Nebukadnezar ist ein Despot und Gewaltherrscher, wie man ihn sich kaum besser vorstellen könnte, aber er ist auch schlau. Und das macht ihn vielleicht dann auch gefährlich. Er will wissen, was es mit seinem Traum auf sich hat. Er will das wirklich wissen. Was braucht er dafür? Maximale Ehrlichkeit. Er will nicht einfach nur Leute haben, die ihm schnell mal irgendwas nach dem Mund reden. Und er geht geschickt vor. Woher soll er wissen, dass das, was die ihm erzählen, wirklich auch die Wahrheit ist? Er erhöht einfach mal die Herausforderung, ändert mal schnell die Spielregeln. Nicht nur die Deutung will er wissen, sondern vorher am besten gleich auch noch den Traum. Und natürlich ist das irgendwie was, wo wir alle sagen, das ist völlig absurd. Aber so sind solche Despoten eben. Und die können sich das erlauben. Und entsprechend erschüttert ist der Vorsitzende dieser Wahrsagertruppe. Wer soll das können? Das können doch nur die Götter, und das sagt er dann auch so, die sind ja nicht erreichbar, die wohnen nicht hier bei uns, an die kommen wir nicht ran. Der Diktator bleibt bei seiner Ansicht, er erhöht den Einsatz. Ihr habt zwei Möglichkeiten, entweder ihr könnt es oder ihr könnt es nicht, und dann werdet ihr einen Kopf kürzer und euer Haus dem Erdboden gleichgemacht. Das Ultimatum läuft, die Uhr tickt, man könnte sagen, das Gestapo-Hinrichtungskommando ist schon auf dem Weg, um den Haftbefehl und das Todesurteil zu vollstrecken. Ist ja irgendwie auch ein bisschen klar, der König ist völlig ratlos. Und dann fängt er an, in seiner Ratlosigkeit um sich zu schlagen. Die Experten sind auch ratlos. Und keiner kann irgendwie dieses Problem lösen. Jetzt leben wir in dieser Welt, und Gott sei Dank läuft es bei uns ein bisschen anders. Und trotzdem entdecken wir das doch gerade an so vielen Stellen, dass es diese großen Fragen gibt, mit denen die Mächtigen, die Gebildeten, die Innovativen und wer auch immer letztlich alle überfordert sind. Mit den großen Fragen von wirtschaftlichen Problemen, Konflikten, Naturkatastrophen und allem, was da zusammenkommt. Die Umstände waren wahrscheinlich zu allen Zeiten gar nicht so viel anders. Und man könnte sagen, vielleicht nimmt die Ratlosigkeit an vielen Stellen auch eher zu. Und wir erwarten die Lösung von allen möglichen Experten und wir hoffen, dass sie diese Probleme für uns in den Griff kriegen. Wir vertrauen auf alles Mögliche, so wie Nebukadnezar auch auf diese ganze illustre Truppe vertraut, nur um dann zu merken, wir haben es nicht im Griff. Es überfordert uns. Wir kommen an Grenzen und es übersteigt unsere Möglichkeit. Wie leben wir in dieser Welt? Was hat das mit unserem Glauben zu tun? Daniel und seine Freunde sind nach ihrer Ausbildung auch Teil dieser Gelehrtenkaste. Und es wird klar, das Killerkommando, das ist auch auf dem Weg zu ihnen. Und dann kommt Daniels Stunde. Vor zwei Wochen, ging es ja um seine Geschichte, um seine Wegführung und seine Entwurzelung, seinen Identitätsverlust. Und vielleicht hat er sich manchmal gefragt, wozu das eigentlich alles? Warum werde ich als junger Mensch verschleppt und muss meine Familie zurücklassen und komme in dieses komische System rein? Warum eigentlich? Wozu soll das gut sein? Jetzt ist der Moment, wo für ihn klar wird, warum. Um dem König die Wahrheit sagen zu können, um sich selbst, seine Freunde und auch noch eine Menge anderer Menschen retten zu können. Vielleicht hast du dich manchmal auch schon gefragt, was mache ich eigentlich noch in dieser Welt, in dieser verrückten Welt? Wäre es nicht gut, längst irgendwie an einem anderen Ort zu sein, wo alles besser ist? Vielleicht kommt genau dieser Moment noch, wo du erkennst, Gott hat dich genau jetzt in diese Welt gestellt, mit einem Auftrag, mit einem Ziel für andere Menschen. Die Experten sind ratlos. Daniel vertraut Gott. Er weiß, ich kann das nicht alleine, aber Gott kann. Die Sterndeuter haben schon recht, wenn sie sagen, das, was der König verlangt, es kann kein Mensch. Aber Daniel weiß, Gott kann. Aber er ist von ihm abhängig. Die Freunde machen schnell noch eine Gebetsgemeinschaft und dann kommt dieses Wunder, der Traum und seine Deutung werden ihm von Gott gezeigt. Natürlich passiert das so nicht immer, dass wir einmal beten und dann wird uns irgendwie die Lösung für alle komplizierten Situationen gezeigt. Das wäre super, aber ganz so einfach funktioniert es zugegebenermaßen leider nicht. Aber dieses Versprechen Gottes, dass er sagt, denen, denen es an Weisheit mangelt, denen will er sie schenken. Und wir dürfen ihn darum bitten, auch in all diesen Herausforderungen, wenn wir uns der Abhängigkeit von ihm bewusst sind, das gilt. Und Daniel erfährt Gottes Versorgung und er weiß, bei wem er sich zu bedanken hat. Im Grunde genommen sind diese Verse ab Vers 20, dieses Loblied, wie auch immer, sein Dankgebet, das sind die zentralen Aussagen dieses Kapitels. Gelobt sei der Name Gottes, jetzt und in alle Ewigkeit. Gott allein gehören Macht und Weisheit. Er ist der Herr der Zeit und bestimmt, was wann geschieht. Er setzt Könige ab und überlässt anderen ihren Thron. Gott gebührt der Dank, er ist der souveräne Herrscher. Letztlich ist das, was Daniel hier sagt, das, was hinterher auch bei der Traumdeutung rauskommt. Wir kommen an Grenzen angesichts all dieser Herausforderungen und wir merken, wir schaffen das nicht alleine. Aber wenn wir das verstanden haben, was Daniel hier verstanden hat, dass das zählt, was Gott sagt und dass Gott derjenige ist, der die Dinge im Griff hat, dann können wir uns auch mutig dem stellen, was uns sonst noch begegnet. Und Daniel kann dann eben auch mutig einem mächtigen Willkürherrscher entgegentreten. Wir schauen, wie die Geschichte weitergeht. Ajoch brachte Daniel auf dem schnellsten Weg zum König und berichtete: Ich habe unter den Verbannten aus Juda einen Mann gefunden, der dem König seinen Traum erklären will. Nebukadnezar wandte sich an Daniel, der Belshazzar genannt wurde. Kannst du mir denn wirklich sagen, was ich im Traum gesehen habe und was es bedeutet? Mein König, erwiderte Daniel, hinter dein Geheimnis kann keiner deiner Berater kommen, weder Geisterbeschwörer noch Wahrsager noch Magier. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht bringt. Dieser Gott hat dich, König Nebukadnezar, sehen lassen, was am Ende der Zeit geschehen wird. Und jetzt sage ich dir, welche Vision du im Traum hattest. Als du auf deinem Bett lagst, warst du in Gedanken versunken. Dich beschäftigte, was in der Zeit nach deiner Herrschaft kommen würde. Und der Gott, der Geheimnisse enthüllt, hat dich in die Zukunft schauen lassen. Wenn ich dir nun den Traum erzählen kann, dann nicht, weil ich klüger wäre als alle anderen Menschen. Nein, Gott hat es mir offenbart, damit du, mein König, eine Antwort auf das bekommst, was dich so beunruhigt. In deiner Vision sahst du eine riesige Statue vor dir. Von ihr ging ein greller Glanz aus, ihre ganze Erscheinung jagte dir Angst ein. Der Kopf war aus reinem Gold, die Brust und die Arme waren aus Silber, Bauch und Hüften aus Bronze, die Beine aus Eisen und die Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Während du noch schautest, löste sich plötzlich ohne menschliches Zutun ein Stein von einem Berg. Er traf die Füße aus Eisen und Ton und zermalmte sie. Die ganze Statue brach in sich zusammen. Ton, Eisen, Bronze, Silber und Gold zerfielen zu Staub, den der Wind wegblies, wie die Spreu von einem Dreschplatz. Nichts war mehr davon zu sehen. Der Stein aber, der die Statue zertrümmert hatte, wuchs zu einem riesigen Berg und breitete sich über die ganze Erde aus. Das war der Traum. Nun werde ich dir, mein König, erklären, was er bedeutet. Du bist der mächtigste König, größer als alle anderen. Dir hat der Gott des Himmels die Herrschaft anvertraut und dir Macht, Stärke und Ruhm geschenkt. Alle Menschen, ja sogar die wilden Tiere und die Vögel hat er in deine Hand gegeben. Er hat dich dazu bestimmt, über sie alle zu regieren. Du bist der Kopf aus Gold. Das Reich, das nach dir kommt, wird schwächer sein als deines. Das dritte, das Bronzene, wird die ganze Welt beherrschen. Das vierte ist hart wie Eisen, es zerschlägt alle anderen Reiche, so wie hartes, schweres Eisen alles zermalmt. Doch du hast gesehen, dass die Füße und Zehen der Statue teils aus Eisen, teils aus Ton waren. Das bedeutet, das Reich ist zum Teil stark wie Eisen, zum Teil brüchig wie Ton. Die Herrscher wollen ihre Familien durch Heiraten miteinander verbinden, doch ihr Bündnis hält nicht, genauso wenig, wie sich Eisen und Ton mischen lassen. Noch während diese Könige an der Macht sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Keinem anderen Volk wird er jemals die Herrschaft übertragen. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen. Das, mein König, war der Stein, der ohne menschliches Zutun vom Berg losbrach und die Statue aus Ton, Eisen, Bronze, Silber und Gold zertrümmerte. Ein mächtiger Gott hat dich in die Zukunft sehen lassen. Der Traum ist wahr und die Deutung trifft ganz sicher zu. Da warf König Nebukadnezar sich ehrerbietig vor Daniel nieder. Er befahl, man solle ihm Opfer darbringen und Weihrauch für ihn verbrennen. Zu Daniel sagte er: Es gibt keinen Zweifel, euer Gott ist der größte aller Götter und der Herr über alle Könige. Er bringt Verborgenes ans Licht, sonst hättest du dieses Geheimnis nie aufdecken können. Nebukadnezar gab Daniel eine hohe Stellung am Hof, beschenkte ihn großzügig. Er setzte ihn als Statthalter über die ganze Provinz Babylon ein und ernannte ihn zu seinem obersten Berater. Auf Daniels Wunsch betraute er Schadrach, Meschach und Abednego mit der Verwaltung der Provinz Babylon. Daniel selbst blieb am Hof des Königs. Es geht um den Stein des Anstoßes, der zum Fundament wird. Daniel tritt vor den König und dann macht er ihm nochmal gleich klar: Ich kann dir jetzt hier sagen, was Sache ist, aber das kommt nicht von mir, das kommt von höherer Stelle. Und das betont der Text ja immer wieder. Es sind nicht die Menschen, es sind nicht die Schlauen und es sind auch nicht die Mächtigen, die im Zentrum stehen, sondern es ist Gott. Und dann erzählt er diesen Traum von diesem Standbild aus verschiedenen Materialien, aus Gold, aus Silber, aus Bronze, aus Eisen und aus Ton und dann auch gleich dazu die Deutung. Es geht um verschiedene Reiche, die aufeinander abfolgen. Und am Ende gibt es einen Stein des Anstoßes, der alle diese Reiche überdauert, der über diesen Reichen steht, der sie letztlich auch zerstört und ein neues Reich errichtet. Natürlich haben Ausleger zu allen Zeiten jetzt versucht zu identifizieren, welche Reiche sind gemeint, worauf passt das? Und das lässt sich relativ gut natürlich in die damalige Zeitgeschichte einpassen, weil ein Großreich auf das andere gefolgt ist. Ja, dann kam das Persische Reich und das Griechische Reich und noch Nachfolgereich, möglicherweise auch das Römische Reich. Es ist aber gar nicht so wichtig, ob ich das jetzt eins zu eins identifizieren kann. Entscheidend ist eins: Alle diese Reiche, sowohl das von Nebukadnezar als auch alle, die danach kamen, sie sind alle untergegangen. Was ist von Babylonien geblieben? Ein paar Ruinenstätten. Was ist vom Reich der Perser geblieben und so weiter? Sie sind alle vergangen. Und die Reiche sind, und das wird ja hier auch deutlich, auch nicht unbedingt stabiler geworden. Man kann nicht mal sagen, es wird dann irgendwie besser und die Menschen kriegen das irgendwie besser hin. Und was hier gesagt wird, das könnte man ja fortschreiben für alle anderen Reiche, die dann so durch die Weltgeschichte mal versucht haben, ihre Macht auszubreiten. Nach einigen goldenen Jahren sind sie zusammengefallen, auch die des vergangenen Jahrhunderts. Gott sei Dank dauerte das tausendjährige Reich nur 12 Jahre und manche anderen Träume von der Weltherrschaft sind im vergangenen Jahrhundert auch zu Staub zerfallen, zerbröselt, so wie es hier heißt, wie die Spreu von einem Dreschplatz. Nichts war mehr davon zu sehen. Daniel sagt das dem König ganz ehrlich und sagt, das ist das, was kommen wird. Und er sagt das, weil er den Blick auf den richten möchte, der über diesen Dingen steht. Das, worauf er den Blick richten möchte, ist eben nicht irgendein Reich, nicht irgendein König, sondern das Reich Gottes. Das von Gott selbst kommt, dieser Stein, da heißt es, er löst sich ohne menschliches Zutun. Das ist kein Reich, was irgendwie von Menschen aufgerichtet wird. Es ist das Reich Gottes. Es fängt klein an, wie dieser Stein, der sich irgendwo löst, diesen Berg runterrollt und dann alles andere zerschmettert und sich dann ausbreitet, das wird ja hier auch noch so geschildert, zu einem großen Berg wird aus diesen kleinen Felsbrocken. Das ist nicht das Reich von irgendjemand, das ist das Reich Gottes, was dann einige Jahrhunderte zur Zeit dieser Weltreiche mit Jesus begonnen hat. Man könnte auch sagen, dieser Traum läuft auf Jesus zu und mit Jesus beginnt Gottes Gegenkultur in dieser Welt mit einem Reich, was so ganz anders ist als alle anderen Reiche und doch viel stabiler. Der Gott des Himmels wird ein Reich aufrichten, das nicht zerstört werden kann. Das ist die Botschaft für den König damals, die der König sich anhören muss. Es gibt dann noch jemanden, der ist mächtiger als du. Und das ist die Trostbotschaft für alle anderen durch die Geschichte und das ist auch die Trostbotschaft für uns heute. Am Ende der Welt steht kein Weltreich, keine Ideologie, kein Führer, keine von irgendwelchen geheimen, mächtigen und Strippenziehern kontrollierte Weltmacht, sondern am Ende steht das Reich Gottes. Und das steht über allem. Und es ist eine Nachricht des Trostes und aller Verunsicherung, die dich vielleicht manchmal befällt, wenn du aktuell so auf die politischen Entwicklungen aus unterschiedlichen Perspektiven schaust. Aber es ist eben auch Hoffnung. Gott ist der, der die Könige einsetzt und der die Könige absetzt. Niemand anderes. Gott ist der, der die Zeiten bestimmt. Niemand anderes. Und das ist Trost und das ist auch Hoffnung, wie es eben vor einigen Jahrzehnten ein deutscher Bundespräsident in diesen bekannten Worten auf den Punkt gebracht hat. Die Herren dieser Welt, die gehen. Unser Herr aber kommt. Und das gilt in der unsicheren weltpolitischen Lage, egal ob die Mächtigen gerade Trump, Putin, Xi oder wie auch immer heißen. Das gilt im unübersichtlichen Wahlkampf in Deutschland. Am Ende hält Gott die Fäden in der Hand. Daniel hat es am Anfang bekannt und auch die Mächtigsten in dieser Welt bekommen ihre Zeiten und Stunden von ihm gesetzt. Das ist der weltpolitische Trost in dieser Geschichte. Aber die Geschichte hat auch noch eine ganz persönliche Komponente. Daniel steht vor dem König, vor König Nebukadnezar, und er zeigt ihm, was dann geschehen wird, was am Ende Bestand hat. Und diese Reiche, die zerfallen alle, das letzte Reich, das zerfällt, weil es im sprichwörtlichen Sinn auf tönernen Füßen steht. Und das fordert uns an dieser Stelle heraus, nicht nur auf die große Weltpolitik zu schauen, sondern auch auf das eigene Leben. Wir sind nicht Könige über irgendein Weltreich. Aber wenn wir ehrlich sind, dann sitzen wir doch in unserem eigenen Leben schon ganz gerne auf dem Thron. Wir haben die Dinge unter Kontrolle. Es geht uns gut, wenn die Dinge so laufen, wie wir uns das vorstellen, weil das ist ja richtig, logischerweise. Und der Traum von Nebukadnezar, er fordert uns auch ganz persönlich heraus. Worauf bauen wir? Worauf verlassen wir uns? Nicht nur in unsicheren Zeiten, aber eben auch dann. Man könnte auch sagen, welche Baumaterialien verwendest du so für das Königreich, das in deinem Leben bestimmend ist? Mischst du da vielleicht auch Dinge zusammen, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen und die langfristig nicht tragfähig sind? Dieser Stein, der dieses Standbild zerschmettert, erinnert uns auch daran, dass Gott am Ende einmal unser Leben prüfen wird, ob es auch in seinem Licht und vor seinem Urteil Bestand hat. Wie können wir dann Bestand haben, wenn diese Prüfung ansteht, indem wir unser Leben schon heute auf Gott und sein Wort bauen? Es ist wie in der Geschichte, wenn wir in unserem Leben Dinge zusammenmischen, die sich nicht vertragen, wenn wir in unserem Leben Dinge mischen, das, was sich mit Gott verträgt und das, was nicht dazu passt, dann hat das keine Zukunft. Solange unser Herz an dieser Stelle geteilt ist, sich nicht auf Gott alleine verlässt und so wie Daniel alles von ihm erwartet, wird es in der Ewigkeit keinen Bestand haben. Aber es gibt eben die Möglichkeit, das zu klären, das auszuräumen, die Baumaterialien richtig zu sortieren. In all dem, was so unübersichtlich ist, verlass dich auf Jesus, der am Ende über allem anderen steht. Er ist der Stein, mit dem am Ende alles steht und fällt. Und die einen werden sich dran stoßen und für die anderen ist und bleibt er das Lebensfundament. Und er ist dann auch der, der, wenn Gott prüft, was in unserem Leben so los ist, der dann vor Gott für uns eintritt. Daniel ist in dieser Geschichte vor den König getreten und er hatte den Mut, sich dahin zu stellen und ihm auch diese Wahrheit zu sagen. Und damit hat er sein Leben gerettet, damit hat er das Leben seiner Freunde gerettet und auch noch das Leben dieser ganzen Astrologen. Sie konnten am Leben bleiben. Jesus tritt vor Gott für uns ein, damit wir dann Bestand haben, wenn er unser Leben prüft, nicht nur jetzt in diesem Leben, sondern auch darüber hinaus. Und wir leben jetzt in dieser Welt und sie ist oft fremd, sie ist kompliziert. Und der Traum hat uns zwei Möglichkeiten vor Augen gestellt, zwei Arten von Reichen. Die Reiche dieser Welt mit viel Gold und Glanz und das Reich Gottes. Es ist die Frage an uns auch heute Morgen wieder, welchem König, welchem Reich wollen wir dienen? Dem mit dem goldenen Kopf, dem König mit der goldenen Krone oder dem mit der Dornenkrone? Und wenn du das für dich geklärt hast, wenn du auf seiner Seite stehst, so wie Daniel das auch für sich geklärt hatte, dann können wir auch mutig in dieser Welt leben. Weil wir wissen können, auch wenn die Umstände kompliziert sind, wir stehen auf der Seite dessen, der ewig regiert. Und dann können wir uns auch in dieser Welt einsetzen mit dieser Zukunftsperspektive. Bei Daniel wird das ja ganz deutlich. Er kündigt Nebukadnezar an, was Sache ist. Und dann sagt er nicht, das habe ich dir jetzt gesagt und ich ziehe mich jetzt zurück und guck mal zu, wie die Welt untergeht und wie das alles passiert. Nein, als er diese Stellung angeboten bekommt in diesem System Nebukadnezars, dann nimmt er diese Stelle an. Er setzt sich trotzdem ein, dass dieses Reich sich gut und positiv entwickelt. Er hat die persönliche Zukunftsperspektive und kann sich trotzdem so einsetzen, weil die entscheidenden Fragen für ihn geklärt sind. Und dann heißt es am Ende eben wieder, Daniel blieb am Hof des Königs, auch wenn die Reiche sich dann gewandelt haben. Und das gilt bis heute. Wenn wir das geklärt haben, auf welcher Seite wir stehen, dann haben wir diese Sicherheit in allen Unsicherheiten und dann können wir mit dieser Perspektive mutig in dieser Welt leben, auch wenn sie uns manchmal fremd vorkommt. Amen. Jesus hat dieses Bild vom Stein und vom Fundament später auch in dem gebraucht, was er gesagt hat. Er hat einmal gesagt und hat damit auch Worte aus dem Alten Testament auf sich bezogen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, den man vielleicht gar nicht als so bedeutsam angesehen hat, der ist zum Eckstein geworden. Das hat er auf sich bezogen. Jesus ist der Fels, auf den wir bauen können, der Fels der Zeiten, wie wir es manchmal singen. Und wenn wir jetzt gemeinsam Abendmahl feiern, dann ist es nochmal ein ganz persönlicher Zuspruch an uns. Dann soll es dieser persönliche Zuspruch an uns sein, dass Gott verlässlich ist und dass er das unter Beweis gestellt hat, weil er alles dafür getan hat. Weil er alles dafür getan hat, dass wir diese Perspektive wirklich sicher haben können, dass wir das wissen können in allem. Er ist auf unserer Seite. So wie Daniel vor dem König für diese gesamten Wahrsager Babyloniens in die Bresche gesprungen ist, so erinnert uns das Abendmahl daran, dass Jesus vor Gott für uns eintritt. Und dann können wir wissen, dass wir ihn auf unserer Seite haben, dass nichts mehr zwischen uns und Gott steht. Wir können das dann wissen, dass wir ein gutes, sicheres Fundament mit guten Baumaterialien haben. Und deshalb gilt jetzt diese Einladung, gleich gemeinsam Abendmahl zu feiern. Hier vorne mit dem großen Kelch und hier vor der Bühne und hinten mit den kleinen Kelchen mit Traubensaft. Während wir dann gleich nach den Einsetzungsworten gemeinsam singen, gilt diese Einladung, zum Abendmahl zu gehen. Wir haben Zeit, können darauf achten, dass die Gruppen auch nicht zu groß werden, damit wir uns verstehen. Und wie immer ist es natürlich auch so, wem das Aufstehen schwerfällt, der darf sitzen bleiben. Und ich gehe dann durch die Reihen. Natürlich ist das Abendmahl nur das Essen eines kleinen Stück Brots und das Trinken eines Schlucks Traubensaft. Aber wir vertrauen darauf, dass es eben doch mehr ist als das, dass Gott uns durch seinen Geist in diesen Dingen begegnen möchte, um unseren Glauben zu stärken. Und das Abendmahl ist Gemeinschaftsmahl all derer, die an Jesus glauben, die ihr Leben auf sein Wort bauen wollen, an ihm ausrichten wollen. Und dann fordert uns das Abendmahl auch heute Morgen wieder heraus. Wie sieht das mit den Baumaterialien in unserem Leben aus? Wie stehe ich eigentlich dazu? Und ich kann das sichtbar für andere wiederholt zum Ausdruck bringen, indem ich zum Abendmahl gehe. Ja, ich möchte mein Leben darauf bauen. Es könnte so sein, dass es das erste Mal ist, dass ich das tue und es ist ein sichtbarer Schritt. Ja, ich möchte im Vertrauen auf Gottes Wort und seine Gnade leben. Es könnte aber auch sein, dass du sagst, ich muss da erst noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Da sind Dinge, die muss ich irgendwie erst noch klären im Nachdenken, vielleicht auch zwischen Gott und dir oder anderen Menschen und dir. Und dann nimm dir diese Zeit auch einfach zum Nachdenken. Es ist eine Einladung, es ist kein Zwang. Du darfst gerne auch einfach sitzen bleiben, die Zeit zum Nachdenken, zum Beten, zum Mitsingen nutzen. Bevor wir miteinander das Abendmahl feiern, wollen wir uns ein bisschen Zeit nehmen, nachzudenken. Wie sieht es so aus mit den Baumaterialien unseres Lebens? Wo sind vielleicht Dinge, die sich vermischt haben, die kein stabiles Fundament bilden? Und wir nehmen uns Momente der Stille, um das Gott zu sagen, ihm zu bekennen und dann auch wieder mit einem gemeinsam gebeteten Bekenntnisgebet das noch einmal bewusst vor Gott auszusprechen, was dann hier vorne eingeblendet wird. Aber zunächst eine Zeit der Stille. Und wir beten gemeinsam. Liebender Vater, du bist die Quelle allen Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Wir bekennen, dass wir zu groß von unseren Bedürfnissen denken und zu klein von dir. Wie oft ignorieren wir deine größere Wirklichkeit und alles, was du uns versprichst. Es fällt uns schwer zu glauben, dass du echte und wahre Erfüllung schenken kannst und willst. In der vergangenen Woche haben wir unseren Nächsten, unsere Freunde oder Partner nicht mit deiner Liebe geliebt. Wir stehen mit leeren Händen und tiefer Sehnsucht vor dir. Danke, dass du unser Gebet erhörst und uns annimmst. Du versprichst uns, unseren Mangel zu stillen. Hilf uns zu glauben, dass du alle Dinge zum Guten leitest. Lass in uns die Freude an deiner Gegenwart wachsen. Das beten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Herrn. Amen. Im Vertrauen auf Gottes Gnade sind wir eingeladen, das Abendmahl zu feiern, weil Jesus selbst uns das zuspricht. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, als er verraten wurde, da nahm er das Brot, dankte, brach es, gab es seinen Jüngern und sagte: Das ist mein Leib, für euch gegeben. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut zu meinem Gedächtnis. So oft wir von diesem Brot essen, so oft wir aus diesem Kelch trinken, verkündigen wir damit sichtbar, fühlbar, schmeckbar, was Jesus für uns getan hat. Und wir sind jetzt eingeladen, diesen Zuspruch selbst zu bekommen. Wir sind eingeladen, zu schmecken und zu sehen, wie freundlich und gnädig unser Gott ist. Und es gilt das biblische Versprechen: Glücklich ist der, der auf ihn vertraut. Amen.